Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Der Blick nach Nordsyrien, der gibt Anlass zur Sorge, haben wir eben drüber gesprochen. Tief in Sorge kann man aber auch geraten nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle. Dieser Täter, der hat sich einen anderen Täter zum Vorbild genommen, nämlich den aus Christchurch aus Neuseeland. Und nachdem das damals dort passiert ist, hat die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sich im Kopftuch gezeigt. Sie ist also in eine muslimische Gemeinde gegangen, in diese muslimische Gemeinde, wo ja dann 50 Muslime beim Freitagsgebet erschossen worden waren, und hat ein Kopftuch getragen. Das war ein großes symbolisches Zeichen. Frau Ferle, erwarten Sie ein solches Zeichen auch von der Kanzlerin, von Angela Merkel?
Na, sie ist ja direkt an dem Abend,
stand sie vor der Synagoge in Berlin.
Ja, genau.
Reicht stand, das? Ja? Ist das symbolisch genug?
Naja, es ist erstmal, fand ich es sehr gut. Also eigentlich selbstverständlich, trotzdem natürlich sehr gut. Aber ich meine, es ist im Grunde auch ein Ritual. Also wenn so ein schlimmer Anschlag passiert, sucht man nach einem Zeichen der Solidarität und der Verbundenheit. Ich glaube, das hat die Kanzlerin gefunden. Aber es bedarf natürlich einer viel, viel größeren Anstrengung der gesellschaftlichen Debatte und Aufklärung und beständigen Thematisierung dieser Gefahr, die da in unserem Land entstanden ist.
Hier im Studio jetzt auch mein Kollege Axel Ramlo, der sich mit diesen Geschehnissen in Christchurch nochmal eingehend befasst hat. Axel Ramlo, welche Auswirkungen hat denn diese Kopftuchsymbolik direkt gehabt?
Also zuallererst einmal muss man sagen, wenn man sich nochmal die Timelines in den sozialen Medien damals anschaut, als sie das getan hat, da gab es sehr viel Lob, sehr viel Zustimmung, sehr viel Dankbarkeit von vielen Muslimas und Muslimen. In Neuseeland, aber auch in der ganzen Welt. Und natürlich hatte es eine Art Vorbildfunktion. Es gab danach zum Beispiel die Polizistinnen, die diese Moscheen bewacht haben. Die haben dann auch ein Kopftuch getragen. Es gab einen Headscarf for Harmony Day, also Kopftuch für Harmonietag sozusagen. Also überall im Land Frauen sich die Haare verhüllt haben, auch einige Männer übrigens. Das ist natürlich aber auch sehr viel Symbolik gewesen. Und an dieser Symbolik gab es auch Kritik tatsächlich, nämlich gerade zum Beispiel von neuseeländischen Muslimas, die noch Familien haben in Ländern, in denen der Islam prägend ist. Und da war der Tenor natürlich, das Kopftuch ist auch ein Symbol der Unterdrückung für Frauen. Es gibt schwere Konsequenzen, zum Beispiel in Saudi-Arabien oder im Iran, wenn man kein Kopftuch trägt. Und die Kritik an der Premierministerin war dann ganz konkret, dass sie als weiße Frau in Neuseeland sich sehr leicht tut mit dieser Symbolik. Aber natürlich sie, die sich selber als Feministin bezeichnet, bedenkt da nicht den zweiten Schritt hinter dem ersten.
Gut, ich meine, klar, dass man letztendlich dann auch Kritik einstecken muss. Jetzt waren es Muslime in Neuseeland. Hier in Halle war das die jüdische Gemeinde, die das Opfer war oder werden sollte. Trotzdem wäre das, Frau Ferle, für uns vielleicht, wir sind Frauen, wir können keine tragen, aber für die Männer ein Zeichen, einfach Kippa aufzusetzen, in der Solidarität mit der Kippa überall hinzugehen, so in den nächsten Tagen?
Also es gab ja schon die Vorschläge, das zu machen, auch von Seiten jüdischer Gemeinden. Ich habe, als ich das gehört habe, erst gedacht, naja, wieder so eine symbolische Geste, aber es wäre eben eine sehr deutliche symbolische Geste. Also ich fände das wirklich gut und ich glaube, die Gegenreaktion würde man bei der Kippa auch nicht bekommen, weil das nun ein vollkommen anderes religiöses Symbol ist als das des Kopftuchs.
Obwohl ich erinnere mich in diesem Jahr auch einmal, als die Bild-Zeitung ja diese Kippa zum Ausschneiden auf der Titelseite hatte. Ne, das war ja dann auch natürlich nicht in diesem Ausmaße, aber ein anderer Vorfall. Da ging ja dann auch die Diskussion darum, ist das angemessen? Also darf man das eigentlich tatsächlich tun auf so einem, schneide dir das mal selber aus und dann mach das mal Level. Also das richtige Level wäre dann natürlich auch sehr wichtig.
Es wurde so ein bisschen als spielerisch empfunden und das sollte es natürlich nicht sein. Nur, also wenn man es dann ganz ernst diskutiert, dann dürfte man es eigentlich nicht machen, weil es könnte auch als Verhöhnung der Religion empfunden werden. Also ich glaube, wenn man sich in solche Verästelungen begibt, wird es sehr, sehr schwierig.
Ja,
da muss man ein bisschen grober schnitzen, wenn man sagt, doch, wir machen das trotzdem.
Trotzdem, auch wenn wir die Kritik dann eben befürchten müssen, genau, wir nehmen die in Kauf. Also wir sehen aber, es ist erstmal schwer, das Symbol zu finden, was dann hilft oder was Einigung schafft. Jetzt ist es so gewesen in Neuseeland, dass man sich auch sehr viel Gedanken Gedanken darüber gemacht hat, wie diese Verbreitung im Netz stattfinden konnte. Da hat der Täter ja auch das Verbrechen gestreamt und ins Netz gestellt. Axel Ramlo, was ist konkret passiert, um das in Zukunft dort zu verhindern?
Also man muss dazu sagen, dass die Neuseeländer erst einmal einige Tage danach verboten haben, dass dieses Material verbreitet wird. Es gab dann auch einen Fernsehsender, der hat Ausschnitte gezeigt, wurde dann zu einer Geldstrafe verurteilt, knapp 2.300 Euro umgerechnet. Es gab aber auch einen mutmaßlichen Rechtsextremen, der dieses Material verbreitet hat, und der ist dann zu 21 Monaten Haft verurteilt worden. Also da gab es schon das Bemühen, eben nicht nur Gesetze anzuwenden, sondern sie auch zu verschärfen, zu konkretisieren und dann auch durchzusetzen.
Solche Bemühungen bzw. solches Vorgehen, Frau Ferle, vermissen Sie das bei uns oder sagen Sie, naja, wir sind auch auf dem Weg?
Also ich glaube, Deutschland hat in den letzten 10, 15 Jahren eine Menge getan, um Gesetzesverschärfungen als Reaktion auf ganz unterschiedliche Arten von Gewalttaten, auch von Terrorismus und so weiter einzuführen. Die Frage ist immer, ist das wirklich zielgenau und hilft es am Ende, das mit Gesetzesverschärfungen zu machen? Ich habe im Moment den Eindruck, dass das, was im Netz sich da zusammenbraut oder was da ausgetauscht wird, was da entsteht, was sich da verstärkt, dass die Sicherheitsbehörden da einfach gar nicht richtig drauf gucken, weil sie die Leute nicht haben, sie haben die IT-Spezialisten nicht, die diese Arbeit tun könnten, und sie haben das Personal einfach nicht dafür. Und ich glaube, das wäre im Moment sehr viel wichtiger, als jetzt über Gesetzesverschärfungen nachzudenken.
In der Tat, das ist wichtig, wird ja auch diskutiert, Axel Ramlo.
Vor dem Hintergrund ist ganz interessant, dass gerade heute in Neuseeland die Premierministerin auch als Reaktion auf den Anschlag von Halle verkündet hat oder einberufen hat, eine neue Kommission, wo es auch darum gehen soll, wie kann eigentlich gewalttätiger oder extremistischer Inhalt im Netz aufgespürt werden, wie kann er gelöscht werden. Genau. Und da heißt es jetzt, das ist also diese erste Idee, dass die Ermittlungsarbeit auf ähnliche Weise funktionieren soll wie beim Vorgehen gegen kinderpornografisches Material im Internet. Und auch da soll es dann darum gehen, das ist sicherlich auch ganz wichtig, eine Zusammenarbeit mit den Betreiberplattformen zustande zu bekommen, weil es sicherlich nur so gehen wird.
Mhm, ja. Da könnte man sich also dann Neuseeland als Vorbild nehmen. Dritter Punkt noch, Verschärfung des Waffenrechts. Die Neuseeländer haben damals das Waffenrecht sehr stark verschärft. Wäre das für Deutschland auch eine Idee? Also, oder erstmal vielleicht, wie genau ist das in Neuseeland vonstatten gegangen?
Ja, also die sind natürlich auf einem anderen Level, was Waffen angeht. Das hat auch einen ganz anderen kulturellen Hintergrund natürlich gehabt. Aber man muss sagen, unmittelbar nach dem Anschlag ist der Verkauf von halbautomatischen Waffen verboten worden. Kurz danach dann auch ist beschlossen worden, dass sie komplett verboten werden. Seitdem läuft ein Rückkaufprogramm bis Dezember. Man muss aber dazu sagen, bisher, das sind jetzt Zahlen von Ende September, das Programm läuft bis Dezember, 15.000 dieser jetzt verbotenen Waffen sind abgegeben worden. Es gibt Schätzungen, aber dass es 175.000 nur dieser halbautomatischen Waffen im Land gibt. Also das heißt, weniger als 10% sind bisher gesichert worden. Und man muss auch dazu sagen, es gibt auch in Neuseeland eine Debatte über den Sinn dieser Aktion. Auch dort gibt es viele Waffenbesitzer, die sagen, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich habe diese Waffe für mich. Ich bin kein Terrorist, ich werde nie einer sein. Ich fühle mich hier gerade bevormundet. Aber mein Eindruck ist, dass diese Debatte dort sehr viel moderater verläuft, als zum Beispiel, wir erinnern uns natürlich regelmäßig an die Debatten, wie sie in den USA geführt werden.
Jetzt haben die Neuseeländer eben Waffengesetze gehabt, die, glaube ich, mit den Deutschen nicht so wirklich vergleichbar sind. Die waren eher wie in den USA, sind dann verschärft worden. Frau Ferle, was würden Sie jetzt für uns in Deutschland denken? Müssen wir trotzdem noch mal an die Waffengesetze ran? Oder können wir da sagen, gut, da sind unsere Gesetze tatsächlich so, wie sie sind, in Ordnung?
Also wenn man jetzt diesen Anschlag nimmt, so hat der Täter ja keine Waffe benutzt, die er irgendwo gekauft hat. Er hat sie sich ja quasi aus dem Netz zusammengebastelt. Und da können Sie das Waffenrecht verschärfen, so viel Sie wollen. Also darauf passt es dann einfach nicht, ne? Deswegen, ich würde sagen, man muss immer nach so einem Anschlag alles überprüfen und nachjustieren und gucken, was man tun kann. Allerdings ist das auch manchmal so ein hat das so einen Ablenkungscharakter, als könne man mit einzelnen Maßnahmen diese Dinge, die ja aus der Gesellschaft herauskommen, verhindern. Und diese Debatte zu führen, woher kommt eigentlich dieser Hass? Woher kommt diese Bereitschaft zur Gewalt, auf Menschen, die am Boden liegen, noch zu schießen aus irgendeinem einem Motiv, das mir vollkommen unklar ist. Also darüber, glaube ich, sollte man sehr viel mehr sprechen, als jetzt in Maßnahmen zu denken.
Mhm. Das hat wahrscheinlich die neuseeländische Premierministerin Frau Ardern ganz gut gemacht, oder Herr Ramlo, dass sie eben so eine Stimmung kreiert hat, wo sie gesagt hat, darüber müssen wir nachdenken. Woher kommt der Hass?
Es gibt auch noch ein anderes Beispiel, wo sie meiner Meinung nach einen Vorbildcharakter gehabt hat. Nämlich sie hat ja unmittelbar nach diesem Angriff gesagt, ich werde diesen Täter niemals beim Namen nennen. Ich werde sagen, es ist ein Extremist, es ist ein Terrorist, aber den Namen, das werde ich ihm nicht gönnen, denn genau das möchte er ja. Man muss auch dazu sagen, ich habe mir heute mal die neuseeländischen Medien angeschaut, denn dieser Prozess gegen ihn, der wird ja gerade vorbereitet. Es gibt einige Medien, die folgen dem, die sagen, wir nennen nicht den Namen, wir nennen gar nichts. Es gibt aber natürlich auch viele Medien, die den kompletten Namen benutzen. Also da ist auch diese Debatte natürlich wieder darum, wie weit man sich da sozusagen dem Täter aneignen will. Aber das ist auf jeden Fall nicht ausgesprochen dort, zumindest in Neuseeland.